Inzwischen waren sie am Parkplatz zum Heiligenthaler Forst angekommen. Er bog ein und hielt den Wagen an. Zwei weitere Autos parkten ebenfalls hier, ein blauer Audi und ein anthrazitfarbener Range Rover. Er kannte diese Autos, sie standen jeden Tag um diese Uhrzeit hier. Ihre Besitzer waren Jogger, die in etwa 30 Minuten wieder auf dem Parkplatz einlaufen würden. Zeit genug für sein Vorhaben. »Warum parkst du hier?« kam nun die nächste Frage, auf die er bereits gewartet hatte. Wie er das hasste, immer diese Fragerei. Da war Lara nicht anders als andere. »Ich war hier gestern joggen und habe mein Handy verloren. Als ich es zu Hause bemerkt habe, war es schon dunkel. Da hätte ich mich totsuchen können. Ich brauche nur 2 Minuten und wenn du mir hilfst, vielleicht sogar nur eine«, erwiderte er bewusst freundlich und fast ein wenig schmeichlerisch. »Dauert echt nicht lang. Es muss hier irgendwo vorne am Weg liegen. Das weiß ich genau, denn kurz davor habe ich noch telefoniert.« Lara schaute auf ihre Uhr. »Okay. Ich liege ja dank dir ganz gut in der Zeit.« »Aber meinst du im Ernst, das ist da noch? Ich meine, so einsam ist es hier ja nicht.« »Du solltest an das Gute im Menschen glauben, Lara«, meinte er nur und konnte sich dabei ein Grinsen kaum verkneifen. Dann griff er erst nach dem Notizblock, der durch seine Bremsaktion in Laras Fußraum gelandet war, und anschließend hinter den Sitz nach seiner Tasche. Er öffnete die Wagentür, stieg aus, ging ums Auto herum und hielt Lara die Tür auf. Während sie zögernd ausstieg, strich sie ihren geblümten Rock glatt und zog ihn sich über die Knie. Er merkte, dass ihr die Situation merkwürdig vorkam und setzte sicherheitshalber sein einstudiertes, gewinnendes Lächeln auf. »Nimm lieber deine Handtasche mit. Du hast schon recht, man weiß ja tatsächlich nie.« »Allerdings gehen wir nicht weit. Es muss wirklich da gleich irgendwo liegen«, sagte er, machte eine vage Handbewegung zum Eingang des dichten Waldes und spazierte langsam in die gezeigte Richtung voran, ohne sich noch einmal umzublicken. Er hörte die Autotür zuklappen. Kurz darauf hatte sie ihn eingeholt. »Wo muss ich gucken?«, fragte sie, als sie mit wenigen weiteren Schritten den Pfad in den Wald hinein erreicht hatten. »Irgendwo zwischen der Biegung da hinten und hier«, erklärte er. Sie nickte und schaute konzentriert auf den Boden, während sie rechts neben ihm herlief. Kurz bevor die Wegbiegung kam, tippte er sie an und zeigte auf einen kleinen Graben auf Laras Seite. Zuvor hatte er sich mit einem Blick nach hinten versichert, dass sie nach wie vor allein an dieser Stelle im Wald waren. »Guck mal, ich glaube, da liegt was, das könnte es sein.« Wie erwartet, sie waren ja alle so berechenbar, trat Lara an den Graben heran, um nachzusehen. »Tatsache, Mann, was für ein Glück«, rief sie aus und bückte sich, um das Handy, das er gestern Nacht dort platziert hatte, aufzuheben. Genau in diesem Moment schlug er zu. Er hörte mit Genugtuung den dumpfen Ton des Schlages, als seine rechte Handseite ihren Nacken traf, bevor sie kopfüber zu Boden ging. Sie stöhnte und versuchte, sich aufzurichten, doch da hatte er schon einen Satz über den Graben gemacht, sie an den Schultern gepackt und ins Dickicht gezogen. Lara bäumte sich mit aller verbliebenen Kraft auf, strampelte mit den Füßen und schaute ihn aus ihren blauen Augen ungläubig an. Noch hatte ihr Verstand nicht eins und eins zusammengezählt, doch es würde nicht mehr lang dauern. Er drückte sie unsanft an den Boden und trat ihr mit seinen eigens für diesen Zweck gewählten schweren Wanderschuhen ins Zwerchfell. Wieder stöhnte sie auf und japste nach Luft. Zum Schreien war sie dadurch momentan nicht in der Lage, ein weiterer Punkt, den er vorausgeplant hatte. Alles lief wie am Schnürchen. Schnell öffnete er seine Tasche und holte den neuen Seidenschal heraus. Er beugte sich über die Frau und schlang ihn ihr um den Hals. Lara öffnete ihren Mund zum Schrei, doch er war schneller und stopfte ihr vom Boden aufgeklaubte Erde in den Mund. Sie würgte und es sammelte sich Speichel mit Waldboden, Tannennadeln und Gras um ihre geschminkten Lippen. Ihre Nase schleimte und ihre Beine zappelten, ohne ein Ziel zu treffen, während er auf ihrer Brust kniete und den Schal immer fester zog. Noch immer blickten ihre Augen ihn fragend und ungläubig an, doch nun quollen sie langsam aus ihren Höhlen heraus, ebenso wie die dicken blauen Adern an ihren Schläfen. Er registrierte, wie Laras Beine hinter seinem Rücken ruhiger wurden, sich schwächer bewegten. Kurz darauf waren sie völlig still und er fühlte nur noch Schlaffheit unter sich. Bevor er sich fast schon bedächtig erhob, füllte er ihre Nasenlöcher und ihren Mund noch einmal mit Waldboden. Er schaute auf die Uhr, machte sich daraufhin behende an seiner Tasche zu schaffen und holte eine aufgezogene Spritze hervor. Jetzt war Eile geboten, wollte er noch vor den Joggern an seinem Wagen sein und klar Schiff machen. Mit der präparierten Spritze trat er wieder an sein Opfer heran, schob ihm den Rock hoch und den schwarzen Spitzentanger herunter. Dann entleerte er den gesamten Inhalt der Spritze auf Laras rasierter Scham. Ihn ekelte es beim Anblick der milchig-weißen, sämigen Befruchtungsflüssigkeit, die so lebendig war wie die daliegende Frau tot. Sachte suchte sich das Sperma seinen Weg zwischen den eben noch zappelnden Beinen hindurch. Beine wie die einer ständig läufigen Hündin, denn genau so hatte sich sein Opfer zu Lebzeiten benommen. Er musste würgen, doch das hielt ihn nicht auf. Aus seiner linken Hosentasche nahm er den Notizblock. Er riss die von Lara beschriebene Seite ab, faltete den Zettel zusammen und klemmte ihn mit vorsichtigen, behandschuhten Fingern unter ihren Rockbund. Gleich darauf stand er auf, raffte bis auf den Seidenschal seine wenigen Utensilien zusammen, bedachte die Tote mit einem verächtlichen Blick und zog eine kleine Kamera aus seiner rechten Hosentasche. Als er sein Werk ausreichend fotografiert hatte, machte er sich schnellen Schrittes auf den Rückweg zu seinem Auto. Sowohl der Audi als auch der Rover standen nach wie vor auf dem Parkplatz. Von ihren Besitzern war noch nichts zu sehen. Kein weiteres Auto war dazugekommen. Sowas nannte er Glück, denn alles konnte selbst er nicht beeinflussen oder vorbereiten. Ähnlich wie die Sache mit dem Handy und dem Anruf. Das war ihm immer bewusst. Umso minutiöser plante er das, was nicht vom Zufall abhing. Er öffnete seinen Kofferraum, verstaute die Tasche auf einem dort bereitgelegten Lammfell, holte einen Akkuschrauber und seine Nummernschilder hervor und machte sich beflügelt an die letzte Arbeit zu diesem Fall. Geübt löste er die bisherigen Nummernschilder von seinem Auto und schraubte stattdessen die richtigen an. Danach stieg er in den Wagen ein, summte die Anfangsklänge von Beethovens Neunter, ließ diese dann übergehen in »We are the Champions« und fuhr die wenigen Kilometer zurück nach Lüneburg.